Claudia, hier kommen gerade haufenweise Tickets rein, dass die Anmeldung an IMO Resolutions nicht mehr funktioniert. Angeblich wäre der GLHV3 nicht mehr erreichbar. Die Maschine ist da, sie läuft, Monitoring, alles schick. Hast du mit der Kiste irgendwas gemacht?
Naja, das war der letzte 2.12 R2 Domain Controller der Domäne. Den
Und du
habe ich
hast was da?
runtergestuft.
Oh.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, Anmeldeserver hardcoden ist irgendwie kacke, ne?
Servernamen von Domain-Controllern sind nicht so wichtig, wie manche glauben.
Genau, ne? Domain-Controller sind ja
Ja.
eigentlich stateless.
Am besten
Wenn
noch mit
kaputt, dann weg.
IP-Adresse.
Ah,
Noch
herrlich.
besser, noch besser.
Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 vom Wartungsfenster vom 12. April 2023. Mit mir dabei?
Die Claudia.
Ja, und ich bin vom Totenbett auferstanden, bin Patrick. Glück auf, hallo. Ja, die Folge ist
Hallo
ja eigentlich auch gar
zusammen.
nicht vom 12. April, sondern wir nehmen am 13. auf, weil wir es aufgrund von Urlaub und Krankheit mal wieder nicht geschissen bekommen haben, eine Folge aufzunehmen.
Man hört es auch noch ein klein bisschen.
Ja, ich bin natürlich schwer bemüht, jetzt hier mich nicht tot zu husten. Man hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich habe das natürlich mal wieder sehr arbeitgeberfreundlich gemacht, indem ich mich dann über die Feiertage in den Urlaub herein ins
Das
Krankenbett gelegt habe.
kann ich auch immer sehr gut, ne? So kaum lässt du den Griffel fallen am letzten Arbeitstag vorm Urlaub,
Genau,
kippst du um.
das ist so die typisch deutsche Reaktion des Körpers, so, ne? Schenkelklopf, so, und jetzt werden wir erstmal krank. Nein, also es war natürlich wieder, ne, wie sich das gehört, irgendwie Donnerstagabend. Da hatten wir ja noch so einen kleinen, aber da kommen wir nachher im Aufreger dazu. Da dachte ich mir schon so, ist das so ein, was ist denn das für ein Anflug einer Erkältung, ne? Und dann ja, Karfreitag war dann halt vorbei, so
Man down.
mit Fieber und ne. Ich konnte natürlich nicht umher rumzufrotzeln, dass ich jetzt dann, ne, mich für die Sünden der Familie hingegeben habe. Und ich bin am Ostersonntag aber nicht auferstanden, sondern in die Notfallambulanz gekrochen.
Du machst auch echt keine halben Sachen, ne?
Überhaupt nicht. Aber es ging einfach gar nicht. Ich dachte mir, ja, ne, weil war natürlich klar, ich wusste ja, was es war. Ich wusste ja, was es war. Weil wo soll ich mir irgendwas einfangen? Ja, außer von den Kackblagen. Ja, muss man ja mal so sagen, entschuldige bitte. Das war ja natürlich mir wieder klar. Ne? So 2 Wochen vorher hat es dann erst das eine Kind, dann das andere und dann
Aha.
war ich an der Reihe.
Aber jetzt ist vorbei? Oder zeichnet sich schon ab, dass es noch weitergeht?
Also ich sag mal so, bei mir geht es natürlich bergauf, aber gut, die Kinder, die haben dann, ne, Kinderarzt, dann zack, Antibiotika verpasst bekommen. Ist natürlich auch super, ne, weil so aus meiner Erinnerung dieses Antibiotikum, was wir als Kinder bekommen haben, ne, Penicillin, was immer es war, schmeckte ja irgendwie noch ganz niedlich, süß, Kaugummi, Erdbeere, sonst irgendwas. Das Zeug, was die heute kriegen, schmeckt einfach nur scheiße. Kein Kind nimmt das freiwillig. Ja, das heißt, du hast dann irgendwie so ein, keiner, mein Sohn ist jetzt 2,5, du glaubst, du hast einen Tintenfisch auf den Armen, ja, du versuchst das einzuflößen, das funktioniert einfach nicht. Ja, es geht die Hälfte daneben, die andere Hälfte ist im Kinn, spuckt da wieder aus. Also ich weiß gar nicht, wie der das geschafft hat, da durchzunehmen, die paar Tage. Aber gut, nee, die sind alle wieder fit. Ich bin natürlich in die Notfallambulanz gekrochen, in der Hoffnung, dass ich dann auch Antibiotika bekomme, weil damit würde es dann halt schnell besser gehen. Nö, da die Lunge frei war, sagte die Ärztin, nö, das hier, ne? Ibu gegen Fieber und Sidopret wegen Nebenhöhlen und
Toll.
ja, egal. Also es geht wieder bergauf. Ich bin unter den Lebenden. Wir konnten auch noch ein bisschen Ostern feiern und so. Hast du denn auch Ostern gut verbracht?
Ach ja, so ein langes Wochenende nimmt man immer gern.
Ja, stimmt. War ja dann tatsächlich ein langes Wochenende. Du hattest ja die Woche davor Urlaub.
War ein sehr langes Wochenende.
Es waren eigentlich zwei Wochen. Wochenenden plus ein paar Tage dazwischen.
Ja.
Ja, sehr schön. Wir sind in der Folge 64 vom Engineering Kiosk gefeatured worden, weil wir ja, ich sag mal, in Sachen Netzwerk und Infrastruktur dort als interessierte Laien bekannt sind. Und es wurde die interessante Frage aufgeworfen, also in der Folge 64 ging es halt um Infrastruktur-Bingo, Forward, Reverse, SOX-Proxy, Load-Balancing und gibt es einen Unterschied zwischen Load-Balancer und Reverse-Proxy? Gibt es, also jetzt ne, Frage an dich, gibt es einen Unterschied zwischen Load-Balancer und Reverse-Proxy oder ist der Reverse-Proxy oder ist der Load-Balancer ein Spezialfall des Reverse-Proxys?
Ja, beim Reverse-Proxy musst du ja nicht zwei Maschinen dahinter stehen haben. Also,
ja.
Load-Balancer auch nicht, aber der Load-Balancer gibt dann einfach keinen Sinn. Oder?
Ziehen wir die Frage mal anders auf. Auf welchen Wegen machen wir denn heute Load Balancing? Oder auf welchen Wegen können wir Load Balancing machen? So richtig gedämmert oder so richtig dämmern hätte es dir müssen, als wir uns mal mit diesen ganzen fancy Sachen wie Azure, Traffic Manager und Front Door und so weiter beschäftigt haben.
Ja, Front Door und also oder Application Gateway und Load Balancer, da machen sie den Unterschied ja daran, dass eine macht SSL-Offload und WAF und all diese schönen schnieken Sachen und das andere macht halt nur Load Balancing.
Via DNS. Genauso wie beim Citrix NetScaler halt der GSLB macht ja Load Balancing nur via DNS. Das heißt, der Client macht eine Anfrage und kriegt dann halt, je nachdem, wer fragt und wo er fragt, einfach ein anderes Ziel genannt und unterhält sich dann direkt mit dem Ziel. Im Gegensatz zum Reverse-Proxy oder auch zum Load-Balancer, der als Reverse-Proxy agiert, wo der Client ja immer mit dem Load-Balancer redet und der Load-Balancer im Hintergrund dann mit dem entsprechenden Ziel.
Aber eigentlich dasselbe wie der Forward-Proxy.
Nur umgekehrt. Deswegen.
Nur umgekehrt.
Das ist der Reverse-Proxy.
Nee, also, stating the obvious.
Genau. Nee, deswegen würde ich sagen, es gibt auch Load-Balancer, die keine Reverse-Proxys sind, nämlich genau dann, wenn sie DNS fürs Load-Balancing verwenden.
Mhm. Ja, so könnte man das sagen. Aber ist denn jetzt, also wenn ich irgendwas mit DNS-Round-Robin implementiere, darf ich das dann auch? Ja doch, ich darf das Load-Balancing nennen. Warum denn eigentlich nicht?
Oh, da bin ich ja auch immer wieder erstaunt, wie gut also DNS-Round-Robin funktioniert. Also es war ja ganz lange, war das ja so das Poor-Mans Load-Balancing in Sachen Exchange. Und ich habe immer gesagt, Leute, lasst das sein, ja. Das wird einfach kacke.
Ja, aber gut,
aber das funktioniert.
Für Wartungstage ist das schon Murks. Da musst du halt vorher... musst du halt vorher dran denken, machst die TTL so klein wie es geht und dann kannst du ja im DNS aussehen. Anpassen. Wenn du halt einen der beiden Exchanger warten musst.
Ja gut, das ist ja im Zweifelsfall auch im Fehlerfall, dass ne, die Hälfte der Clients auf einem Exchange landen, der nicht reagiert. Fakt ist aber offenbar, und ich muss mal gucken, ob ich diesen Blogartikel noch wiederfinde, das interessiert Outlook einen Scheiß. Ja? Der versucht irgendwie so 20 Sekunden lang diesen Exchange zu erreichen, weil er kriegt ja in dem DNS-Response bekommt er ja quasi alle Client-Access-Server mitgenannt.
Aha.
Und wenn er sieht, nö, der ist irgendwie ziemlich unkooperativ, dann nimmt er einfach den nächsten.
Okay. Das wusste ich nicht.
Ja, hab ich auch total irritiert und dummerweise macht das DNS Round-Robin als Load-Balancing für den Client-Access bei Exchange zumindest in sehr kleinen Umgebungen also ist dann interessant.
Mhm.
Wobei ganz ehrlich, wer so kleine Umgebungen hat, dass er sich keinen Load Balancer leisten kann, der sollte vielleicht doch dann Exchange online machen.
Ja, sowieso.
Ne? Apropos, wir hatten es ja gerade schon mal angerissen, so mit Front Door und Traffic Manager und Application Gateway. Mhm. Wir beide haben uns die letzten Wochen durch den Stoff für die Microsoft AZ 305 gefräst.
Das war ein ganz schön dickes Brett, ja.
Was wir da gebohrt haben. Alter Falter. Aber wir können sagen, das PDF ist quasi noch warm oder die Batch bei Microsoft, die ist quasi noch warm. Also haben wir es natürlich hinbekommen mit dieser Microsoft-Prüfung.
Ja, Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. zur, ich weiß nicht, wievielten bestandenen Microsoft-Prüfung. Es ist immer wieder, ich jedes Mal aufs Neue, ich klicke auf dieses Jahr End-Exam und ich denke mir, ich bin durchgefallen. Oh, 865 genau. Punkte.
Mein Puls geht dann immer so wahnsinnig. Wenn ich meine Apple Watch tragen dürfte bei solchen Prüfungen, weil darf man ja nicht, ist ja eine Smartwatch, ja.
Ich wollte gerade schon fragen, Moment. Wahrscheinlich.
Dann hätte ich wahrscheinlich eine Herzfrequenzwarnung bekommen oder sowas. Immer dieser letzte Klick macht mich fertig.
Ja, und ne, also das ist ja auch bei allen Antworten, die du da so gibst, denkst du, nee, was wollen sie jetzt von dir? Und jetzt bist du wirklich durchgefallen.
Ja, irgendwann merkt irgendwer, dass wir uns einfach immer nur mit Educated Guesses durch alles durchmogeln.
Ja, wobei, zu meinem großen Erstaunen hat das ja bei einigen Inhalten sogar ganz gut funktioniert mit den mit dem Educated Guess.
Ja.
Also ich meine, klar, natürlich manche Dinge liegen dir halt einfach und manche Dinge liegen dir nicht. Also vielleicht zum Kontext, die AZ305 oder das XM AZ305, das ist die eine notwendige Prüfung, das ist Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions und das ist die, naja, lustigerweise einzig notwendige Prüfung für den Azure Solutions Architect Expert. Also ist eine Architecture und Design Prüfung. Wenn man da jetzt mal so den Vergleich zieht zu anderen Zertifizierungen auf dem Level, und da gucke ich jetzt mal so auf unsere HPE Master ASEs, ob das jetzt Storage ist, ob das Networking ist, oder auch zum Beispiel den VMware VCAP, zum Beispiel Design. Da geht es ja gar nicht darum, dass irgendwie gefragt wird, ja, wo in dieser Azure GUI, die morgen eh wieder anders aussieht, müssen Sie klicken, um die SKU dieser Web-App zu ändern, sondern es geht ja eher so um Design, Architecture.
Genau, mit welchen Komponenten, welche Komponenten setzt du zusammen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen?
Genau. Und war auf jeden Fall ziemlich spannend, sich dadurch durch diese ganzen Themen mal da durchzufräsen. Also was für uns ja, sag ich mal, noch relativ eingängig ist, das ist ja so dieses ganze Thema Networking, das ganze Thema IaaS und so weiter, wo ich ja total fassungslos war, was die Komplexität angeht.
Datenbanken, furchtbar.
Ja, also ich meine, das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen naiv, aber ich dachte, okay, wir reden von Microsoft, das heißt, die haben dann vielleicht ihren SQL.
Und ihren Managed SQL.
Genau,
kann ich auch noch verstehen, genau. Ja.
Und dann kommen die damit
Cosmos DB,
wo ich denke, was ist das denn? Hast du
ja
noch nie gehört.
Ja, aber also, das ist auch nicht unsere Bubble, muss man ja dazu sagen. Ja?
Nee, überhaupt nicht. Also auch dieses ganze Thema Storage Accounts, ne? Wenn du das dann nochmal aufklappst, in wie vielen Facetten es das Ganze gibt und was für lustige Unterschiede es da gemacht werden. Mhm. Ne? Also es hat mich an manchen Stellen echt ratlos zurückgelassen.
Also Azure ist halt nicht irgendwie VMs und Netzwerke zusammenklicken.
Überhaupt nicht.
Das war ja, so haben wir ja angefangen mit Azure, muss man ja sagen. Wahrscheinlich die meisten auch denken, oh, guck mal, da kann man ja VMs laufen lassen, da brauchst du ein Netzwerk, okay, dann hast du dich auf die Weise da irgendwie so ein bisschen reingenördet. Aber das ist so ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was Azure bietet, und mit wahnsinnig vielen Dingen haben wir einfach auch in unserer Bubble tatsächlich nichts zu tun. Ne? Das ist ganz viel Anwendungsbereitstellung, hatte ich jetzt den Eindruck. Webanwendungen, Datenanwendungen, Big Data etc. Aber ja, total interessant. Ja.
Auch ganz, ganz oft bei den Lösungen dann auch so auf Skalen, wo du denkst, okay, das ist jetzt so wirklich kein keine Problemstellung, die wir jetzt bei unseren Kunden irgendwo treffen würden. Ne? Das ist ja dann immer diese, also, ne, Disclaimer, das ist jetzt aus dem Nähkästchen. Das war ja immer so diese Frage, okay, wann benutzt du sowas wie Azure Frontdoor oder einen Traffic Manager, ja? Und wann kannst du ein Application Gateway nehmen? Ja? Und der große Unterschied ist, das eine agiert regional, das heißt in einer Azure Region, und das andere agiert global. Das heißt, wenn du dann so oft mal so eine Fragestellung bekommst, so ja, was für eine Lösung nimmst du denn, wenn du jetzt in zwei Azure Regions, keine Ahnung, Europe North und Germany West, eine Web-App deployed hast, was benutzt du denn da für das Load Balancing? Das ist ja regionenspannend, und wenn dann auch noch die Anforderung ist, ja, du musst ja den Ausfall einer ganzen Region abfackeln, dann musst du halt wissen, okay, ne? Load Balancing wie Frontdoor oder Traffic Manager sind halt global. Das heißt, da kannst du dann auch Failover region-wide machen. Und das andere, geht die Region down, ist dein Application Gateway halt platt. Also sehr spannend, ein riesiges Universum an Produkten, von denen ich teilweise noch nie gehört habe. Macht es natürlich dann auch schwer, sich da durchzufräsen. Ne? Wobei ich da auch sagen muss,
war echt umfangreich. Aber
Microsoft macht dann einem das auch sehr, sehr angenehm. Also diesen Learning Path, den Microsoft da kostenlos anbietet, der ist schon ein ganz guter Hinweis. Da kann man sich sehr gut dran langhangeln. Ja, und ansonsten mal lustig in Azure rumklicken und ausprobieren.
In unserem Tent.
In der Prot. Nein.
Nein.
Dafür haben wir ja unsere Spielzeug-Tenants. Wobei, auch da, wir hatten selber noch beide kurz drüber gesprochen, ne? So manche Dinge sind ja auch echt so No-Brainer, ne? Ich will schon seit fast vielen Jahren sagen, gehe ich hin und sichere mein dreckeliges Nass zu Hause in einen Azure Blob Storage. Ich habe mich immer gefragt, das ist so rotzebillig. Da liegen 500 Gig drin, das kostet keine 6 Euro im Monat.
Ist ja nix.
Ja, aber immer die notwendigen Bandbreiten vorausgesetzt, aber das ist ja so billig. Im Zweifelsfall müsste man echt teilweise überlegen, oder nicht überlegen, aber das müsste man viel häufiger mal mit in die Überlegung mit einbeziehen, dass man solche Sachen dann auch als Ziele für sowas wie Backup-Kopien verwendet.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Ja, und was machen wir als Nächste?
Ja, gut. Das suchen wir uns, glaube ich, nicht aus, sondern das hat man uns schon ausgesucht, weil ich glaube, im Mai läuft dann unsere AZ 104 aus. Da müssen wir so ein Reassessment machen, und ich glaube, für unsere Microsoft-Partnerschaft müssen wir dann, ich muss noch die AZ 140 machen und ich glaube, du die AZ 700, ne?
Genau.
Networking. Ja gut, aber das sollte, glaube ich, gut von der Hand gehen. Da kennen wir uns wieder ein bisschen besser aus.
Das sagen wir jetzt.
Ja, gut, wir sind auch immer super beim Rumprokrastinieren, ich weiß. Nein, aber dieses Assessment, was wir da machen müssen, ich glaube, das ist ja nur. Das ist auf jeden Fall ein viel angenehmer Weg für die Rezertifizierung, als wenn man da jetzt wieder piercen und.
Genau, also wenn du, je nachdem, welchen Hersteller du hast, hast du ja vielleicht noch so Delta-Prüfungen oder sowas, ne? Das ist ja noch okay. Ganz schlimm finde ich, ehrlich gesagt, wenn man einfach die ganze Prüfung nochmal neu machen muss. Hatten wir auch schon.
Watchguard.
Ja. Aber gut.
Aber es war wirklich die identische Prüfung, ne?
Bei Watchguard. Die haben schon das noch ein bisschen gesplittet. Du konntest ja noch aussuchen, ob du jetzt nur Cloud-Managed Firebox oder.
Wir haben ja
Local-Managed
gemacht.
Genau.
Aber die war ja identisch mit der zwei Jahre
Minus Cloud-Fragen, genau.
Ach ja.
Ach
gut.
Ja.
Auf jeden Fall, an der Front wird es nie langweilig. Wir gucken mal, wie es da weitergeht. Es war Patch Day.
Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das genauer anzugucken, aber ich habe schon ein Stichwort gesehen, das fand ich sehr interessant.
Genau, weil Labs ist jetzt per Default dabei.
Du willst mir sagen, ich muss nicht mehr irgendwelche komischen GPOs bauen, die
Doch, die GPUs musst du immer noch bauen.
Nein, für Softwareinstallation.
Ach so, nein, das musst du tatsächlich okay. nicht mehr machen. Denn mit den aktuellen Patches, April 2023, wird Labs in Windows 10, 11, Enterprise, EDU, Windows Server 2022 und Server 2019 mit integriert.
Das ist ja nice. Was steht da? Bei Popular Demand. Kann ich mir vorstellen.
Genau, weil es halt irgendwie so ein No-Brainer und wir sagen allen immer Leuten, rollt Labs aus. Und häufig ist das schon so ein Problem, dieses MSI auszurollen, weil ich meine, gut, das geht per GPO ganz gut, aber jetzt ist es einfach mit dabei.
Ne, es ist aber hakelig, wenn es dann aus welchen Gründen auch immer nicht installiert wird oder weiß ich nicht, macht das Troubleshooting immer ein bisschen schwierig.
Was ich aber interessant finde, das ist die Einschränkung Windows 10, Windows 11, Enterprise und EDU.
Also, natürlich keine Pro.
Natürlich keine Pro. Ist ja immer noch so, dass viele Kunden halt Rechner mit vorinstalliertem Windows 10 Pro kaufen. Ich meine, wenn du dann halt einen Windows E Plan noch irgendwie dazu packst oder der User hat einen M365E irgendwas, wo dann noch ein Windows 10 mit dabei ist, dann hast du ja quasi, dann hast du ja eine Enterprise, das ist ja dann so. Aber meiner Ansicht nach ist das definitiv, also auch was so App-Locker angeht, du willst App-Locker haben und auch das gibt's halt nur in Enterprise und EDU.
Ja, aber Pro sehe ich auch leider noch immer viel zu oft.
Sehe ich immer noch viel zu oft draußen. Ist auch wieder so ein
Ja
so
gut,
ein
Ding. Aber wo ist das Feld, wo du Pro einsetzen würdest?
Gar nicht?
Ja, genau. Was ist überhaupt die Daseinsberechtigung für Pro? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz.
Naja, die Leute, die irgendwie beim Mediamarkt einen Rechner kaufen, die haben Home drauf. Naja, ich glaube, dieses Pro, also gut, Enterprise und EDU kriegst du halt nur über Volumenlizenzen. Ne? So, und die das Windows, der Windows-E-Plan, das ist ja nur ein Upgrade von einer Pro auf eine Enterprise. Das heißt, Pro brauchst du eigentlich, also deswegen, das ist schon okay, dass du halt auch Rechner im Business-Umfeld mit Pro kaufen kannst.
Kaufen kannst, genau.
Was ich
Aber du fährst immer, es doch nicht damit.
Richtig, das ist nämlich genau der Punkt, wo ich dann immer sage, Leute, also ne, die paar Euros, die müsste es euch eigentlich wert sein, dass sie dann sagen, okay, und jetzt ne, gehen wir dann halt die paar Euros noch auf. Du kannst es doch mit einem Microsoft E-Plan. Dann hast du doch, du hast dann Office 365, den Blumenstrauß plus das Windows für den User und dann hast du doch eine Enterprise. Und dann kannst du auch App-Locker nutzen und jetzt in diesem Fall Labs. Plus, und das finde ich ja viel wichtiger, du hast den langen Support-Zeitraum. Es ist nicht nach 18 Monaten und dann Feierabend.
Ja.
Ne, weil das ist, ich glaube, das haben viele Kunden oder unterschätzen viele Kunden einfach auch. Ne? Gerade wenn du jetzt eine große Anzahl Pro-Geräte in deinem Umfeld hast, du musst halt Upgrades machen. Nach 18 Monaten ist der Ende.
Tja, ja.
Also liebe Leute,
müssen wir dran arbeiten.
Immer schön Enterprise. Besser ist das. Jetzt war Labs ja für lau dabei. Und ein Feature, was ja quasi auch für lau ist, es ist quasi jetzt unser neuestes Lieblingsfeature bei WatchGuard, nennt sich ThreadSync.
Du meinst den EDR Core oder nein, du meinst insgesamt ThreadSync.
Genau.
Also XDR.
Wie sich das gehört.
Genau.
XDR. Erzähl mal, was ist ThreadSync?
Ja, wir sind auch erst kürzlich so drüber gestolpert. Ne? Das ist ein Service in der WatchGuard Cloud. Und wenn du eine auf deiner Firewall eine Total Security Bundle hast, eine Subscription, dann steht dir ThreadSync kostenlos zur Verfügung. Das ist jetzt erstmal ein Dashboard. In dem zentral, auch wenn du mehrere Fireboxen hast, zentral von allen Firewalls bestimmte Bedrohungen angezeigt werden. Hast die Möglichkeit, Policies zu definieren, Aktionen, was auf bestimmte Bedrohungen geschehen soll. Was noch mit dabei ist, das ist der sogenannte EDR Core Agent. Das ist eine abgespeckte Variante vom großen EDR oder vom EPDR Agent, es ist eigentlich dieselbe Agent. Ja.
Also das EPDR ist ja dann der Endpoint,
genau.
Detection and Response. Also wir reden hier von Extended Detection and Response. Sprich, wir machen es auf oder wir machen es in der Cloud an. Mhm. Wir brauchen eine Cloud-aktivierte Firewall mit einer Total Security. Mhm. Mhm. Und in der Cloud passiert dann die Magie, dass die sich Sachen, Meldungen der Firewall angucken und sagen, oh, das sieht mir aber nach einem Thread aus. Mhm.
Habe ich doch gerade gesagt, oder? Ja,
nee, ich wollte nur noch mal. Nein, ich wollte das nur noch mal zusammenfassen und die EDR Core macht das Ganze dann auf dem Client, sodass wir in der WatchGuard Cloud dann Meldungen von Firewall und von Client zusammenführen.
Mhm. Ganz genau. Das ist auch wirklich wie gesagt, der Agent ist derselbe, den man installiert, wie bei der ausgewachsenen Lösung, die es ja auch gibt von WatchGuard. Die selbstverständlich auch hiermit funktioniert. Aber die EDR Core ist deshalb interessant, weil die eben für lau mit dabei ist. Wenn du eine Total Security hast, hast du eine bestimmte Anzahl, je nach Firewall-Modell, was du hast. Ich sag, glaube bis zu 250 Agents, die da kostenlos mit dabei sind. Der ist ziemlich leichtgewichtig eigentlich und kann es auch jetzt nicht wahnsinnig viel drin einstellen. Das ist also keine ausgewachsene, ich sag mal, Endpoint-Protection. Ja, aber das Ding macht so basic, so Anti-Exploit Schutz, macht Decoy-Files, Ransomware Schutz und so weiter und vor allen Dingen das Reporting in das ThreatSync-Dashboard.
Clients kann ich aber direkt damit schon isolieren, ne? Also wenn ThreatSync eine Bedrohung feststellt, ja, kann ich regelbasiert sagen, und wenn eine Bedrohung dieser Kategorie 1 bis 10 passiert, genau, dann isolier mir den Client.
Kannst du automatisch machen, du kannst es auch über das Dashboard. Ja, richtig. Mhm. Ne?
Was brauche ich dafür? Ich brauche mindestens ein Firefox OS
12.9, genau. Wobei ich es lustigerweise auch aktivieren konnte auf einer älteren Version. Also zumindest, ja, es ließ sich aktivieren, also hat nicht gemeckert. Die also Firefox war auf 12.8.
In der Cloud aktivieren oder? Mhm.
Und es kamen auch Daten rein, also das kann man auch sehen, interessanterweise. Aber gut, die Box muss in der Cloud, an die Cloud angebunden sein, das ist klar. Sie muss nicht Cloud-managed sein, aber sie muss halt Logging in die Cloud machen. Und ja, dann aktiviert sie es in der Cloud, einfach Haken setzen und sagen, ja, ich möchte das gerne von der und der und der und der Firewall haben und gegebenenfalls noch von den Agents.
Von den Clients, ne? Ist natürlich insofern wichtig, weil dieses ganze Thema XDR, NDR, also dieses Detection and Response halt im Netzwerk oder halt auch EDR, das ist ja schon ein bisschen älter, das Thema, also Detection and Response am Endpoint, das ist ja so der neue heiße Scheiß in Abgrenzung zum klassischen Virenscanner. Ne? Das heißt, viele AV-Hersteller sind ja hingegangen und haben halt irgendwann diese, ne, irgendwas, DR-Lösungen rausgehauen. Und das ist ja momentan so ein bisschen das Allheilmittel. Ne? Also Virenscanner gelten halt, ja, die finden halt nur, ne, was sie halt kennen. Und ja, ne, die ganzen irgendwas DR-Tools, die sollen natürlich dann immer die Sachen finden, die anhand von auffälligem Verhalten etc.
Wobei sich das ja dann mit der Zeit eingeschlichen hat und irgendwann musste man dem Ganzen auch mal einen extra Namen geben, habe ich den Eindruck.
Ja, ich finde das halt insofern faszinierend, weil so einige Cybersecurity-Versicherungen sagen halt, nee, du kriegst halt nur eine Versicherung, wenn du so ein Tool einsetzt. Ich habe es halt selber oft genug bei Kunden gesehen, die dann halt sich von Sophos irgendwie so ein XDR rausgehauen haben. Fakt ist, das Ding hat ja kein Autopilot, sondern ähnlich wie bei ThreatSync jetzt auch, ne, du musst ihm halt schon sagen, wenn du halt eine Bedrohung hast, Kategorie 1, mach einfach gar nichts, ne, acknowledge das Ganze, oder wenn du halt eine 10 hast, ja, dann isolier bitte den Client. Gerade dieses Detection ist ja das eine, das Response ist ja das andere.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich finde es schon fast ein bisschen fahrlässig, wenn Kunden sich nur auf sowas verlassen. Also, CrowdStrike. Mhm. CrowdStrike wird, die sind gut, gar keine Frage, ne? Mhm. Aber den eilt schon so ein bisschen auf der Ruf voraus, wenn CrowdStrike nichts sagt, dann ist alles tutti.
Ja, korrekt. Den Eindruck habe ich auch.
Und das finde ich schon fast ein bisschen fahrlässig. Meint, ThreatSync ist jetzt einfach dabei, wenn du eine WatchGuard mit Total Security hast, knippst es einfach an, es tut nicht weh. Ja.
Es beißt sich übrigens auch nicht mit Virenscannern. Ja, das muss man dazu sagen. Also wenn man jetzt irgendwie auf eine Endpoint Protection hat, die haben so fallbasierte Antivirenlösung, das beißt sich nicht miteinander. Mhm.
Ja. Ja. Nee, also deswegen, also gerade weil es eben kostenlos dabei ist, ist es halt so ein No-Brainer, ne? Es einfach anzuknipsen. Ich würde mich aber halt nicht allein darauf verlassen, sondern es ist für mich halt ein weiterer Baustein in so einem Sicherheitskonzept, aber das ist nicht das Ding, was da anknipst und dann dich wieder entspannt hinlegen kannst.
Ja, es gibt eigentlich ja nur eine hundertprozentige Methode, um das Netzwerk sicher zu machen.
AirGap.
Ja, Stecker ziehen, genau.
apropos AirGap, wusstest du eigentlich, dass es AirGap Office 365
was soll denn das
Umgebungen
heißen?
Gibt?
Nein, erzähl mal.
Ist tatsächlich so. Ich bin irgendwann mal drüber gestolpert. Also, ne, wenn man halt so irgendwie so mit O365 zu tun hat, dann findet man häufiger in den Docs schon mal so Einschränkungen. Ne? Dieses und jenes Feature ist zum Beispiel nicht verfügbar in der deutschen O365 von der Telekom gemanagten Cloud oder so 21 ViaNet, das ist hier so China. Da gehen dann halt manche Sachen nicht. Und neulich stolperte ich dann halt über einen Hinweis, dass dieses und jenes Feature halt in der AirGap O365 nicht verfügbar ist. Und ich denke so, hä? Was ist das denn? Ja, dann habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt und es ist tatsächlich so, für die US-Geheimdienste hat Microsoft, ich müsste jetzt lügen, ich meine 2019, AirGap O365 Data Center bereitgestellt, in denen dann auch Top-Secret-Zeug verarbeitet werden darf. Also AirGap in diesem Zusammenhang heißt ja nur, das Ding kannst du halt nicht aus dem Internet erreichen. Dann dachte ich mir, okay, was ist das denn für fancy Scheiß? Ja, so fancy ist das gar nicht, weil AWS war schon viele Jahre vorher mit dabei und hat gesagt, nö, wir haben jetzt hier ein Data Center auch für US-Geheimdienste, die AirGap sind.
Okay.
Gut. Aber
spannend.
Ne, kleiner Exkurs, aber ich bin da völlig bei dir, ne? Wenn man es so richtig sicher haben will, dann AirGap. Gibt es halt kein Internet. Punkt.
Genau, runterfahren und was mit Holz und kleinen Tierchen machen.
Genau. Mit Holz und kleinen Tierchen. Hat Microsoft auch was gemacht oder hätten sie machen sollen? Hast du den neuen Teams-Client schon ausprobiert?
Ja, natürlich.
Braucht er weniger Speicher?
Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen weniger CPU.
Ja, ist immer ganz lustig. Ich merke das immer daran, wenn ich so in Videocalls bin und dann der Lüfter einfach nicht ausgeht vom Notebook.
Genau.
Seit 27. März 2023 wird der neue auf Edge WebView basierende Teams-Client ausgerollt. Kann man jetzt, also sofern euer Administrator es in eurem Tenant zulässt, habt jetzt oben links so einen Button, ne? Ich möchte das neue Teams ausprobieren. Wenn man das anhakt, wird das Ding parallel installiert. Das neue Teams gibt es nicht für Mac, für VDI, im Web gibt es auch nicht. Und halt für so ein paar O365-Inseln. Lustigerweise auch für unsere AirGap-Sachen nicht.
Gibt es nicht oder gibt es noch nicht?
Noch nicht.
Okay.
Also, ja, ich gehe davon aus, sie werden es irgendwann wieder anknipsen.
Ja, aber VDI und Teams?
Ja, VDI ist ja
also grundsätzlich?
VDI bezieht sich ja auf diesen Teams-Installer, so eine VDI-Installation. Es wird ja auch keine neue iOS-App geben. Also, das führt zu diesem lustigen, du hast dann halt, also, das neue Teams sieht jetzt nicht großartig anders aus. Mhm. Ja, was ich, was mich total nervt, ist, du hast in den Gruppen, also in den Teams, im Teams-Chat hast du dann, ne, ist nicht mehr die neueste Nachricht unten, sondern die neueste Nachricht ist jetzt oben. Mhm. Das ist aber nicht in den One-on-One-Chats so. Mhm. Und liebe Leute bei Microsoft, bitte ändert das. Ja, also könnten wir da wenigstens ein bisschen Stringenz drin haben, ja, dass Chats entweder unten oder oben die neueste Nachricht haben, ja, aber das wäre wichtig. Das Ganze ist jetzt keine Electron-App mehr, sondern Edge WebView, angeblich zweimal schneller, aber auch viel weniger RAM. Ja, der fühlt sich schon ganz fluffig an.
Ja.
Ich hatte tatsächlich nur ganz am Anfang mal ein bisschen Trouble. Ich konnte einem Meeting nicht joinen, das verrecke nicht. Mhm. Ganz merkwürdig. Komischerweise war das aber auch ein, habe ich dann nachher gesehen, im Teams-Kalender hatte dieser Kalendereintrag auch ein Skype-Icon. Keine Ahnung, ja, ob das vielleicht mal so ein Termin war, der aus einem Skype for Business. Es soll ja Leute geben, die auch noch Skype for Business on-prem
was
haben.
Was bitte? Wer macht denn sowas?
Ich weiß nicht.
Ja, und was jetzt derzeit auch noch nicht geht, das ist eben aus der App Dateien öffnen. Ja, teilweise. Ja, das ja. wird ja kommen. Aber nee, geht mir auch so. Also ich finde den schon, ja, der ist nicht so ressourcenhungrig. Also
genau, gefällt mir fühlt ganz sich, gut. Fühlt sich ganz gut an. Ist halt keine Elektron-App.
Oh, und der Wechsel zwischen Tenants, der ist rasend schnell.
Die Benachrichtigen aus, ne, funktioniert. Aus anderen Tenants funktioniert auch viel besser. Ja. Also das ist das allein, weil wir ja beide in relativ vielen Tenants rumtouren. Mhm. Allein das war ja schon Grund genug,
Gold wert.
Das neue Teams auszuprobieren. Und wenn jetzt noch Loop kommt, dann geht die Sonne auf.
Wenn jetzt noch Loop kommt. Also, ne? Loop ist ja so eine Sache, das ist ja so ein Fall von totgesagte Leben länger, ne? Das ist ja irgendwie auf der Ignite 21, du hattest 22 geschrieben in den
Notes. Aber es war 21.
Es war Ignite 21. Und man sieht, wenn man danach sucht, erstmal diverse Einträge bei, ne, hier so, was ist das, Answers. Oder keine Ahnung, Microsoft.com. Ja, wann kommt es denn endlich so aus März 22 oder so? Ja, ist es denn endlich mal, ne? Und es sollte im Sommer rauskommen, letzten Jahres. Ist es nicht. Viele, viele, viele enttäuschte Leute. Jetzt ist es endlich draußen, beziehungsweise es ist in der Preview.
Ja.
Ja. Man kann sich das jetzt angucken. Also noch ist das alles andere als Feature komplett. Aber erzähl doch mal, was es überhaupt ist.
Hast du direkt verstanden, was Loop ist?
Nein, ich musste das sehen. Ich musste das sehen. Also, ne, als ich es gesehen habe, habe ich es verstanden. Das ist eine coole Sache.
Ich musste mir dazu auch erst ein paar Videos anschauen, bis ich dahinter gestiegen bin, dass Loop uns ganz neue Möglichkeiten der Kollaboration gibt. Es hat mich so ein bisschen an Notion erinnert. Tatsächlich sehe ich da aber ganz viele Möglichkeiten, dass das Ganze, dass uns Loop wirklich bei diesem ganzen Thema Kollaboration hilft, weil nehmen wir mal folgendes Beispiel, dann wird vielleicht auch ein bisschen klarer, wie das Ganze aufgezogen ist. Also Microsoft redet halt häufig von so Arbeitsbereichen, Arbeitsinseln, zum Beispiel ein Projekt, und innerhalb dieser Arbeitsbereiche hast du dann einzelne Pages, einzelne Seiten. Und diese Seiten beinhalten dann sogenannte Loop-Komponenten. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was diese Loop-Komponenten sein sollen. Loop-Komponenten sind zum Beispiel Tabellen, Listen, Notizen, whatever. Und diese Komponenten lassen sich dann wiederum zum Beispiel auch in andere Chats, in E-Mails, später soll OneNote dazukommen, integrieren. Mhm. Und jetzt führt das zum Beispiel zu einem lustigen Fall. Du hast einen Teams-Chat und du hast eine Abstimmungsliste. Mhm. Diese Abstimmungsliste packst du zum Beispiel dann auf so eine Seite, in so einem Arbeitsbereich und füllst die aus. Mhm. Du kannst diese Loop-Komponente, diese Abstimmungsliste, dann aber auch zum Beispiel in E-Mails einbinden, in Word for Web einbinden, in Teams einbinden und was die Inhalte da drin. Mhm. Du änderst dann in Teams, in dieser Loop-Komponente, in dieser Abstimmungsliste Dinge und die sind dann auf in diesem Arbeitsbereich, in dieser Seite, wo diese Loop-Komponente auch eingebunden ist, auch mit drin. Microsoft stellt sich halt vor, dass Loop verwendet wird, um Datenbestände aus verschiedenen Ecken halt zusammenzuführen. Mhm. Das soll halt so ein bisschen als, ja, ich will nicht sagen als Aggregator dienen, aber da soll halt zentral zusammengeführt werden, was halt sonst über Teams, über OneNote, über Excel-Tabellen, über E-Mails verteilt ist.
Ja, ist ja auch Thema Dokumentation, ne? Also wenn du mehrere Stellen hast, dann hast du mal in Teams was geschrieben, keine Ahnung, du hast in der OneNote was runtergeschrieben oder du hast eine Doku per Mail an einen Kunden gesendet und musst es dann irgendwie von da in eine OneNote kopieren, änderst dann aber irgendwas und dann kriegt der Kunde das nicht in der Mail wieder mit. Ja, also
nehmen wir mal ein ganz plakatives und für uns sehr eingängiges Beispiel, IP-Adresslisten.
Ja.
Ne? Mhm. Sowas in der Art.
Genau.
Ne? Du hast einen Kunden, du hast da einen Arbeitsbereich, den nennst du dann halt wie einen Kunden und dann hast du dann da drin deine Seiten und dann hast du in einer so einer Seite so eine Liste eingebettet, wo du halt IP-Adressen drin pflegst. Mhm. Jetzt kann man gerne darüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Aber es ist ja zum Beispiel ganz häufig so, dass wir in Projekten Komponenten deployen, wir dokumentieren die IP-Adressen natürlich in erster Linie dann für uns. Mhm. Der Kunde dokumentiert das hoffentlich dann auf seiner Seite in seinen Dokumentationstools. Mhm. Ja, aber wir haben damit die Möglichkeit, diesen einen eindeutigen Stand, der in Loop abgebildet ist, als Liste dann auch in Teams, in OneNote, in E-Mails, sonst wo, wieder zu verwenden. Und es ist diese eine Liste, ohne dass ich da irgendwas via Copy and Paste hin und her kopieren muss. Mhm.
Ganz genau. Ja, das ist so quasi ein Sichtfenster auf Daten, die zentral aus Loop quasi stammen.
Ne? Genau. Ja, wir haben ja hier Team intern haben wir ja, ich glaube, nächste Woche einen Termin, wo wir uns mal als Team mal zusammensetzen wollen und mal überlegen wollen, wie wir kollaborieren wollen, weil wir merken halt schon so an ein paar Ecken und Enden, dass so ne, ein paar Tools so an ihre Grenzen stoßen und auch dass halt häufig Dinge aufgehoben und dokumentiert werden, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
Ja, oder es ist, die Form ist umständlich für den täglichen Betrieb, ja.
Also, den wir da eigentlich brauchen.
Muss mal wieder sein.
Genau. Aber was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich jetzt, wenn ich diese Preview sehen will? Wenn ich das mal ausprobieren möchte.
Kennst du das M365 App Admin Center?
Vom Namen her ist es mal an mir vorbeigeflogen.
Nicht Admin Center, sondern App Admin Center. Das ist config.office.com. Das ist auch das Portal, wo du, wenn du Office installierst, 2019 oder was auch immer,
XML-Dateien erzeugen kannst.
Ja, ganz genau.
Ja,
ja. In dem gleichen Portal kannst du eine Policy bauen. Und zwar brauchst du dafür eine Sicherheitsgruppe. Leider keine M365-Gruppe. Ich nehme an, das werden die nochmal nachziehen. Und deshalb brauchst du eine Security Group. Mhm. Und kannst dann eine Policy bauen, dass für diese Security Group Loop aktiviert werden soll. Also kannst du, wenn du die Richtlinie baust, dann sieht man das. Dann kann man oben in den Filter einfach Loop eingeben. Da gibt es genau drei Richtlinien, die einfach alle drei aktivieren. Und dann steht dem Anwender auch beim Login auf loop.microsoft.com die Web-App zur Verfügung. Übrigens, es gibt auch eine Desktop-App, aber gerade jetzt in der Beta ist die einfach bei weitem nicht feature-complete. Also wenn ihr euch das angucken wollt, bleibt bei der Web-App. Da habt ihr noch am meisten Funktionen.
Genau, ich glaube, die ganzen iOS und so weiter kommen auch später erst. Ne?
Genau, was schon funktioniert ist, mit der Teams-Web-App ist es schon gut integriert und mit Ova. Ja, also Ova und Kalendereinträge und so weiter, da kannst du jetzt schon Loop-Komponenten einfügen.
Ah, wird wahrscheinlich dann aber auch nur bei Exchange Online funktionieren, ne?
Sehr gut möglich.
Ja.
Ja, wobei, ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das später mit E-Mails ist. Also wenn ich doch später was nachschlagen möchte, was hat denn der damals geschrieben, dann weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich möchte gerne beweisen, dass eine Info da war oder nicht da war.
Fange mir an, wieder Screenshots per E-Mail zu verschicken.
Oh nein.
Screenshots mit Wasserzeichen.
Genau.
Ja, aber du hast im M365 Admin Center, hast du noch ein paar andere lustige Sachen gefunden, nämlich Sicherheitsrichtlinien.
Ich bin da so reingestolpert. Ich habe mich ja auch selten irgendwie damit befasst, wie man Office installiert, weil ist halt nicht so, Client-Zeug ist nicht so unser.
Du willst sagen, du installierst Office in der Regel genau einmal, wenn du ein neues Notebook bekommst.
Ja, es ist M365 und ja. Ja, exakt, richtig.
Ich mache das
richtig,
ja auch so.
Richtig.
Ja,
also ich muss auch nie XML-Dateien erzeugen und wenn Kunden bei mir ankommen und sagen, ich muss hier, kannst du mir helfen? Nein. Lass mich in Ruhe. Nein, also ich kannte dieses Portal tatsächlich, es ist irgendwann mal an mir vorbeigelaufen, aber so wirklich gekannt habe ich es nicht. Aber was ich ganz nützlich finde und fand und worüber ich da gestolpert bin, für Office 365 Sicherheitsrichtlinien kannst du da bauen. Also kannst du zum Beispiel so alte, urmel alte Dateiformate unterbinden.
Excel 97 meinst du?
Das hat mich natürlich direkt ereilt. Ich habe noch so überlegt, ob die Kollegen bei uns im Vertrieb vielleicht noch XLS-Dateien einsetzen. Tun sie.
What?
Ach, ich hätte es hier nicht laut sagen sollen.
Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich den Rattenschwanz schon vor Jahren via GPU mal abgeknipst habe.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Wobei, mir dämmert gerade, es kann sein, dass der Jörg irgendwie dann auch nach ein paar Stunden um die Ecke kam und sagte, ich kriege hier irgendwelche Quotes von HP nicht mehr auf.
Genau,
dann
hast du die GPU wieder angepasst oder deaktiviert. Und
ja, wobei, also, ja, das stimmt natürlich. Also gerade sowas wie, auch so alte Word, ne, Doc-Format, das ist ja genauso wie Excel 97, wir lachen jetzt darüber, das sind ja durchaus Dateiformate, wo Microsoft heute sagt, Alter, block den Scheiß. Wenn du das nicht bei dir im Unternehmen einsetzt, block den Scheiß. Und das große Problem ist aber, glaube ich, dabei, dass genau diese Formate sehr häufig immer noch aus irgendwelchen Tools rausfallen, wenn du sagst, exportier mir das bitte als Excel oder dokumentier oder exportier mir das als Word.
Das dürfte heute aber auch nicht mehr passieren. Also, ganz ehrlich.
Ja?
Ernsthaft?
Möchtest du?
Nein, ich wette nicht.
Also wir können gleich gerne off the record im OKA mal gucken, eine Bombe rausschmeißen und mal gucken, in welchem Format die rauskommt.
Nee, in OKA müsste XLSX sein.
Ja?
Ja.
Ah, okay, dann hätte ich jetzt fast...
Ja, ja. Ich kann gleich mal meinen Download-Ordner gucken, dann kann ich das genauer sagen. Aber, ich verstehe schon. Aber gut, Gruppenrichtlinie ist ja die eine Sache, aber was ist denn mit meinem Notebook? Wie oft bin ich denn im Büro? Ja, also wie soll mein Notebook, also mein Notebook ist nicht mehr in der Domäne, aber wie willst du denn steuern, was mein Office macht? Mit Gruppenrichtlinien geht es nicht.
Definitiv so ein Thema, klar, gerade wenn du, ist aber auch so eine Sache, da muss ich mich jetzt auch mehr und mehr, sag ich mal, dran gewöhnen, weil mir das auch immer mal wieder dann doch vor Augen führen. Wir leben in einer Zeit, wo viele mobile Endgeräte entweder gar nicht mehr Bestandteil von einem On-Prem Active Directory sind, sondern halt noch in einem Azure AD leben. Oder wenn sie aber Bestandteil eines On-Prem Active Directory sind, die haben häufig genug kein VPN, ja, weil, keine Ahnung, die Line-of-Business-Applications werden per Citrix genutzt oder sonst irgendwas. Klar, da kannst du natürlich noch so viele lustige GPOs bauen, die kommen da nie an. Und das ist natürlich der Punkt, wo man sagt, okay, das ist definitiv so ein Intune-Thema. Selbst wenn du jetzt heute Geräte hast, die du auch per GPO versorgen könntest mit Einstellungen, sicherlich nicht die dümmste Idee zu sagen, nee, ich mache das grundsätzlich alles per Intune, weil ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich feature-complete. Und sobald die Kiste ja On-Prem Azure AD oder On-Prem gejoint ist und ist die auch Hybrid-Joint im Azure AD. Ja, und dann kannst du doch lustig da Intune-Policies draufknallen, statt GPOs.
Ich habe allerdings nicht gecheckt und ich bin da auch mit Intune habe ich zu wenig zu tun, als dass ich das jetzt wüsste. Kann man solche Richtlinien da auch bauen in Intune?
Ja.
Ja?
Muss ich also mal wirklich fragen. So?
Dann frage ich mal den Kollegen.
Mach das mal. Auf jeden Fall kann man da schön auch da an der Security-Schraube drehen. Das bringt uns natürlich direkt zum nächsten Thema. Auch wieder so
das ist unser Thema Security. Irgendwie.
Ja, genau. Thema Credential Protection und Admin Tiering und warum das eine mit dem zwingend mit dem anderen verbunden ist, weil, korrigier mich, wenn wir von Admin-Tiering reden, sprich, wir möchten natürlich, dass unsere hochprivilegierten Accounts nur auf einer ganz kleinen, sehr hoch umzäunten Weide stehen, mhm. dann ist das ja auch eine Form von Credential Protection.
Ja, korrekt. Ne, weil du halt einfach nicht die Gefahr läufst, dass die Credentials von deinem Domain-Admin auf irgendeinem Client abhanden kommen, nenne ich es mal.
Genau.
Ja, das ist also ein Baustein von Credential Protection. Würde ich behaupten.
Entschuldigung, mein Gesichtsausdruck sollte da jetzt eigentlich nicht, sollte das jetzt nicht hinterfragen. Aber was kann man denn alles so tun, um Credentials, also ne, insbesondere die administrativen Credentials zu schützen?
Du meinst jenseits von Admin-Tiering?
Ja.
Ja, da gibt es natürlich hunderte Artikel, ne, was du da am schönsten machen kannst. Also es gibt ein paar ganz wichtige Dinge. Viele davon haben mit dem LSA-Prozess zu tun.
Der ja auch immer wieder fällt, wenn es heißt, ups, uns ist da irgendwie ein LSA-Dump abhanden gekommen. Mhm.
Genau. Also ne, LSA, Local Security Authority, die Elsass.exe, habt ihr alle schon mal gesehen, die ist verantwortlich für die Umsetzung von Security Policies auf Windows-Systemen. Das heißt, die bearbeitet Logins, Privilege Escalation, Kennwortänderungen für alle Entitäten, also sprich lokale User, AD-User, NT-Autoritäten etc. Mhm. Das heißt, der ist natürlich bei Angriffen immer besonders beliebt, wie du schon sagst. Ne? Credentials aus dem aktiven Speicher auslesen von der Elsass-Exe. Da können wir mal Artikel dranhängen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kann das immer nur wieder betonen. Ich bin da nicht sehr tief in der Materie drin, aber man kann sich erarbeiten, wie man diesen Prozess denn noch ein bisschen schützen kann. Es gibt eine, die erweiterte Elsass Protection. Und zwar gibt es die schon seit Windows 8.1 RTM. Die verhindert ja Speicher- oder Code-Injection durch ungeschützte Prozesse, so nennen sie es. Das heißt aber auch, also es gibt diverse Software, die sich legitimerweise in diesen Prozess einklingt, ne? Klassischerweise so Treiber für Smartkarten oder Verschlüsselungssoftware oder eure EDR-Software. Ja. Ja. Die müssen dann, wenn man das einsetzen möchte, natürlich eine verifizierte Signatur haben. Ja, also sonst dürfen diese Prozesse einfach nicht mehr an den Elsass dran. Punkt. Ja, funktionieren dann nicht mehr. Das heißt, das musst du erstmal schön auditieren. Also wenn du das einsetzen willst, dann solltest du erstmal auditieren, was du da so laufen hast.
Aber jetzt korrigier mich. Diese Treiber, also ne, Treiber für Smartcard oder für irgendwelche Plattenverschlüsselungen oder Passwortfilter, bla bla bla, die müssen eine verifizierte Signatur aufweisen. Also ne, es muss ein signierter Treiber sein. Mhm. Und der muss Microsoft Security-Vorgaben genügen. Mhm. Alter, was für China-Zeug kaufst du denn, wenn das nicht gegeben ist?
Ja, das stimmt schon. Also irgendwie habe ich auch so vage in Erinnerung, dass es damals immer wieder Probleme gab, in Anführungsstrichen Probleme, weil man es nicht verstanden hat möglicherweise.
Also ich meine, auch heute ist es...
Wegen dieser Geschichte mit Treiber müssen signiert sein.
Ja, ich meine, auch heute ist es ja möglich, seinem Windows 10, 11, ich glaube, selbst bei Windows 7 musste man Klimmzüge machen, um denen zu sagen, Alter, jetzt machst du bitte mal die Treiber-Signatur oder die Signaturprüfung mal aus. Ja, das war so mit irgendwie Boot-Config ändern und bla bla bla. Und also damals habe ich schon immer gedacht, Alter, wenn du das machen musst, damit irgendwas bei dir läuft, ja.
Dann solltest du das nicht laufen dann lassen.
Solltest du das sein lassen. Es ist nicht gut.
Richtig, richtig. Ja. Gut, aber das sind die Dinge, die einem auf die Füße fallen können, wenn man sowas einfach anknipst. Lustigerweise, also es ist übrigens bei Domain Joint Windows 11 22H2 Enterprise automatisch aktiviert. Also wenn das so installiert wurde, nicht wenn es geupdatet wurde.
Genau, also Windows 11 ist ja, was das angeht, mein absolutes Traumbetriebssystem, weil es macht einfach alles an.
Ja, fantastisch. Ja.
Nachdem man so, oh guck mal, da ist ein alter Zopf, zack, abgeschnitten.
Genau.
Ja, wir machen einfach alles an, was geht, und wenn danach irgendwas nicht geht, dann kann man immer sagen, ja.
Ne? Ja, hättest du mal sicherer gemacht, deine Umgebung. Lustigerweise war das wohl in der 8.1 RTM standardmäßig an und ließ sich nicht deaktivieren. Also heute kannst du es wieder deaktivieren, wenn du es nicht haben willst. Warum auch immer du das nicht haben wollen solltest. Aber
es wird sicherlich irgendwelche halbgaren Blogartikel im Internet geben, die beschreiben, warum man das nicht haben will.
Ja, natürlich.
Oh Mann.
Also in 8.1 RTM war das aktiviert, konnte nicht deaktiviert werden. Und irgendwie bei den Versionen dazwischen ist das wieder verschwunden, das Feature. Also zumindest ist das Feature ist nicht beschwert. Verschwunden, aber es war nicht mehr standardmäßig aktiviert auf irgendeine Weise. Genau, das setzt auf Geräten mit UEFI. Wir gehen jetzt auch davon aus, dass das heutzutage alle sind, nicht?
Nein. Kinder, Secure Boot, ne? UEFI, genau. Secure Boot immer an.
Genau.
Immer an.
Gehen wir davon aus, ne, wenn du das aktivierst, dann setzt das Ding eine UEFI-Variable. Das heißt, da kommst du auch so ohne weiteres nicht dran. Mhm. Ja? Aus dem Betriebssystem heraus. Und wenn dein Rechner kein UEFI hat, whatever, dann ist es ein Register Key, der natürlich dann auch wieder geändert werden kann, ja, gut, von aber, der Schadsoftware, also, aber ja.
Ja gut, das wird dann, also gut, ich wüsste jetzt nicht, welche Kiste heute kein UEFI hat.
Ich auch nicht.
Egal.
Wahrscheinlich noch diverse wichtige kritische Systeme für die Line-of-Business-Applications von diversen Unternehmen.
Ich hätte gesagt, irgendwie so ranziger OT-Zeug, aber gut.
Zum Beispiel. Ja, natürlich Credential Guard, ne? Das ein Stückchen, es ist ja ähnlich, ne? Der Teil des LSA, der Credentials verwaltet, der wird mittels virtualisierungsbasierter Security, das ist dieses VBS-Feature, isoliert. Das heißt, das wird, ich nenne es mal virtualisiert, deswegen der Zugriff für auf diese Credentials ist dann nur noch durch den LSA-Prozess im Betriebssystem möglich. Ne? Mhm. Also man muss sich also quasi zwei LSA-Prozesse vorstellen. Der eine, das ist der LSA-ISO, wenn man in die Grafiken guckt von Microsoft, und der andere ist der LSA im Betriebssystem. Nur der kann dann auf die Credentials zugreifen in dem isolierten Prozess. Haben wir, glaube ich, ich habe nachgeguckt, Folge 14 haben wir da schon mal da ausführlich.
Verlinken war die Folge hier natürlich auch. Und vielleicht an der Stelle sei der Hinweis erlaubt, Kinder, Credential Guard auf Domain-Controllern nicht anknipsen. Scheiß Idee.
Ach.
Danach gehen viele Sachen einfach nicht mehr. Nein, also Credential Guard ist definitiv so ein
Client-Thema.
Ja. Member-Server, da kann man das halt relativ sorglos anmachen. Und was soll man sagen, Windows 11 macht es auch einfach an.
Wie kamst du da jetzt drauf? Hast du das gesehen irgendwo, was dann passiert?
Nee, Microsoft sagt selber, macht es nicht.
Okay.
Und wir waren bei einem Kunden und haben da, also wir beide, und haben da Baseline-Policies deployed, und unter anderem ist eine davon auch Credential Guard und VBS anknipsen. Und ich habe peinlich darauf geachtet, dass die Kollegen das Ding auf gar keinen Fall unterhalb der Domain-Controller verknüpfen.
Okay.
Und ich habe nochmal darauf hingewiesen und alle waren sich sofort bewusst, ja, nein, nein. Und ne, es haben dann irgendwie 8 Augen auf diese Leinwand geguckt.
Als jetzt nicht ausrutschen mit der Maus, nicht ausrutschen mit der Maus, genau. Schön festhalten, die Maus, das beim Ziehen. Ja, was haben wir noch? RDP. RDP ist ja auch so ein Klassiker, ne? Ist auch so ein beliebtes, so bei Angreifern sehr beliebtes Protokoll. Ne? Warum? Weil klassischerweise werden dann lustig Credentials übers Netzwerk gesendet. Das heißt, du musst nur irgendwie an diesen Netzwerktraffic drankommen. Gut, das ist jetzt so schon länger nicht mehr der Fall, aber trotzdem sollte man da einen Blick hinwerfen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Credentials übers Netzwerk gesendet werden. Restricted Admin Mode?
Oh, den gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, seit Server 2.8?
R2.
Okay.
Und Windows 7, klar. Das heißt, also, was tut der? Anders. Du kannst den einschalten, ja. Du kannst dann aber auch nur noch als lokaler Administrator auf dem Zielhaus. Also als nur der lokale
Administrator. Lokaler Administrator
ein lokaler Administrator der Gegenseite kann sich dann per Restricted Admin Mode RDP aufschalten. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil ich hatte das so noch nie gesehen. Wenn du dann versuchst, von dem Server aus auf Netzwerkressourcen zuzugreifen, dann arbeitest du mit der Computeridentität und nicht mit der von dem Admin, der sich da angemeldet hat. Das ist total weird.
Oh. Okay. Mhm. Das wird das ein oder andere Berechtigungskonzept vor die Wand fahren. Weil per se wirst du da ja wahrscheinlich erstmal
nicht viel machen können. Richtig. Ja, aber kannst ja ausprobieren. Es ist einfach MSTSC, ne, und dann V und dann der Server und dann einfach / restricted admin. Kannst du ausprobieren.
Kriegst du auch immer kriegst du auch mal einen Schreikrampf, wenn du heute noch Leute siehst, die MSTSC/Konsole versuchen?
/Konsole, genau. /Admin.
Ja. Ja.
Nee.
Aber ich muss auf die Sitzung 0 zugreifen. Ich muss mich... Ja, okay. Ja, aber RDP ist ja sowieso auch so ein... also, gerade wenn du jetzt, sag mal... eine große Anzahl Server administrierst. Ich frage mich halt immer wieder, muss ich jetzt wirklich mit RDP auf diesen Server drauf oder kann ich nicht mit einem Server Manager arbeiten?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber häufig ergibt sich das durch Admin-Tiering tatsächlich schon, weil du wirst ja ein System, du wirst nicht alles mit Remote-Konsolen abbilden können. Also zumindest möglicherweise schon, möglicherweise ist da jemand draußen, der weiß, wie man das macht. Ich bin das ein oder andere Mal schon an den Punkt gestoßen, dass man sagt, okay, ja, ich kann jetzt hier mit meinem T0-Admin auf meiner Managementmaschine diese Konsole nicht starten. Oder aber Klassiker, wenn du ja mit Run-S arbeitest, dann gibt es ja zum Beispiel die Gruppenrichtlinienverwaltungskonsole. Die zeigt dir manchmal dann einfach keine Inhalte an für eine Gruppenrichtlinie. Ja. Ergibt sich dann, wenn du dich mit dem T0-Admin anmeldest lokal. Also Run-As ist dann schon mal nicht mehr schön. Aber gut, das ist jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich bin auch nicht für RDP. Aber so komplett abknipsen ist halt auch so schwierig. Aber schränkt es ein. Einschränken kann man es ja wunderbar. Ja,
einschränken ist immer gut.
Ja, Remote Credential Guard ist der andere Punkt, ne? Das gibt es noch nicht so lange, haha. Server 2016.
Ist doch noch neu.
Ist doch ganz neu. Ist doch quasi ist rausgekommen. Ganz frisch. Genau, 2016, ne? Das kannst du dann auch verwenden, wenn derjenige, also wenn der User nicht Administrator ist auf der Kiste. Ging ja nicht bei Restricted Admin Mode. Und das kannst du auch dann nicht verwenden, wenn dein RDP, also wenn der User per NTLM authentifiziert werden soll.
Okay.
Das heißt, wenn du von deiner Maschine kommst, die nicht in der Domäne vom Kunden ist, dann wirst du kein Credential Guard verwenden können per RDP.
Ja gut, aber das ist ja, ein Tod muss ja mal sterben. Ich meine, das ist ja durchaus ein Thema, was wir auch gerne mal mit vielen Kunden durchdiskutieren. Jump-Host-Konzept und dann, wir möchten aber irgendwie Kerberos only, kein NTLM. Und dann heißt es mal, ja, aber ne, zumindest dieser allererste Jump-Host, da kommst du eigentlich nicht drum rum, weil du wirst immer Leute haben, die da drauf müssen, die eben nicht von einem Domänengerät kommen.
Genau. Und ja, der Jump-Host muss dafür in der Domäne sein. Ja. Sonst bringst dir nicht viel. Genau, also Jump Host Tier 0, Jump Host Tier 1, bist du eigentlich fein mit. Ansonsten, was haben wir noch?
Protected Users.
Protected Users, haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, was das genau tut?
Ich glaube, wir haben es irgendwie mehrere Male angerissen, aber so richtig nicht, nee.
Wenn du
einen... Also es ist erstmal eine Gruppe.
Es ist eine Gruppe. Es ist eine Gruppe in der AD, die gibt es seit... 2.12R2.
Oh, okay.
Was wolltest du sagen?
Nee, ich hätte jetzt gedacht, die gibt es noch länger, aber...
Ja?
Ich hätte jetzt irgendwie auch bei 2.8R2 verortet. Aber du wirst da recht haben.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Egal, auf jeden Fall gibt es die schon ein paar Jahre.
Es gibt die schon ein paar Jahre, genau. Und wenn man da User reinpackt, packt nicht alle User da rein.
Genau. Überlegt euch
keine
das.
Keine gute Idee. Bitte nicht die Domain-Benutzer da rein verschachteln, ja. Es sei denn, ihr geht danach in Urlaub.
Oder ihr habt gekündigt.
Genau.
Als letzte Maßnahme.
Genau. Bitte dann auch die Domain-Admins nicht vergessen. Nein, Spaß beiseite. Aber was geht nicht mehr, wenn der User in den Protected Users ist, dann werden vor allen Dingen die Credentials nirgendwo mehr zwischengespeichert. Das heißt, QuadSSP und VDigest werden die Credentials nicht mehr zwischenspeichern. Mhm. NTLM geht nicht mehr. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ein ganz dicker Brocken, ja.
Ja. Kerberos erzeugt keine RC4 oder Deskeys mehr.
Gut, das sollte ja.
Ja,
ja.
Das hat aber auch eine interessante Konsequenz.
Mhm. Wenn du keine RC4-Keys mehr hast, ne? Beziehungsweise wenn du RC4 als erlaubten Cipher für Kerberos.
Und warum war, also wenn ich mir darüber Gedanken mache, wann brauche ich denn RC4-Keys noch?
Bei Forest Trust im Zweifelsfall.
Nö. Also das kann man auch, da kann man auch auf AES gehen. Wenn wir mal an Umgebungen denken, wie wir sie kennen, was könnte noch in so einer Domäne vorhanden sein, was RC4-Keys braucht?
Alte DCs?
Hoffentlich keine DCs, aber nee, hier 2003-Server.
Die brauchen noch RC4-Keys? Oder gut, die können nichts anderes als
RC4-Des,
ne? Die können
nichts anderes als RC4.
Mhm.
Genau, das heißt, ist dein Admin in den Protected Users, wirst du dich nicht mehr auf Server 2003 anmelden können.
Ups.
Ja, mir persönlich täte das jetzt auch nicht weh, aber.
Ja, gut, aber ne, wir kennen Umgebungen, da ist das ein Problem.
Mhm. Klar, Offline-Signing geht nicht mehr, weil wird ja nichts mehr gecached.
Genau.
Ne? Das heißt, Domain-Controller nicht erreichbar, kannst dich nicht anmelden, Pech gehabt.
Also ne, das Thema Cached Credentials.
Mhm. Der Account kann nicht delegiert werden.
Okay.
Und die Kerberos TGTs sind nur 4 Stunden gültig.
Was jetzt ja prinzipiell auch erstmal nicht verkehrt ist.
Nö, überhaupt nicht.
Ja, aber wenn man das mal so zusammenfasst, werden damit ja eine ganze Menge unsicheres Zeug abgeknipst. Also es ist sicherlich nicht die dümmste Idee, wenn man schützenswerte Accounts hat, die dort reinzupacken.
Mhm.
Also vielleicht jetzt nicht die Breakglass-Accounts.
Den bitte definitiv nicht.
Ja.
Weil alleine schon kein Offline-Sign-In ist dann halt doof.
Mhm. Und dann haben wir natürlich noch das Admin-Tiering. Ich habe da letztens noch so eine lustige Schreibweise gesehen. Tiering im Sinne von Tränen.
T-E-A-R-I-N-G, genau.
Genau, ja klar, das Admin-Tiering treibt so manchem Admin wirklich die Tränen in die Augen, wenn er nämlich sieht, dass er auf einmal alles nicht mehr kann. Typischerweise machen wir das ja mit GPOs, sprich, ne, es werden Rollen gebaut, es werden GPOs gebaut, die Allow, Deny, Lock-On und so weiter für diese Gruppen setzen. Die werden dann entsprechend auf die entsprechenden Computer angewendet. Aber das Ganze geht natürlich auch mit Authentication Policies.
Ja.
Wobei wir das zumindest für uns erstmal beerdigt haben in den allermeisten Fällen, weil es halt echt Kerberos-only ist. Ne?
Also es kommt ein bisschen darauf an. Es ist ja auch beim Admin-Tiering so, was willst du denn am ehesten isolieren? Dein Tier 0. Wie viele, also warum haben wir das beerdigt für uns?
Weil wir es in vielen Fällen für etwas unhandlich hielten, weil du zum Beispiel pflegen musst, auf welche Computer diese Policies ziehen sollen. Während das bei einer GPO natürlich ein bisschen einfacher ist, sobald der Computer, sag ich mal, in der richtigen UU ist, zieht das halt schon mehr oder weniger automatisch.
Genau, wenn du nur dein Tier 0 mal isolieren, nur mal gedacht, man würde nur das Tier 0 so streng isolieren, dann wüsste ich nicht, was das eine besser oder schlechter macht, weil wie viele Tier 0 Systeme hast du und wie viele User oder Admin-User hast du, die auf diese Tier-0-Systeme draufhören? Das sollten nicht so viele sein. Also es sollte nicht hier Peter Müller aus der Finanz...
Ja, wobei, du dann hast du am Ende dann
Finanzbuchhaltung
halt,
sein.
Also Authentication-Policies für dein Tier 0 und für den Rest GPOs, dann...
Ja,
also, was
richtig.
Man überlegen könnte,
mischen
ist, ob man
ja
halt
nicht, ne?
Ne, das Admin-Tiering grundsätzlich mit GPOs umsetzt und dann eventuell dann das Tier 0 zusätzlich dann auch nochmal mit Authentication-Policies absichert.
Mhm.
Also, dass man das halt zusätzlich halt macht, ja.
Mhm.
Das ist sicherlich sinnvoll. Also, das schadet auf jeden Fall nicht.
Richtig. Und je nachdem, wie groß oder klein die Umgebung ist, machst du vielleicht nur eins von den beiden oder verhinderst einfach, dass deine... Weil was ist die Anforderung? Du möchtest verhindern, dass sich Admins... Oder dass sich nur bestimmte Admins auf Computern, auf Client-Computern als Administratoren anmelden können. Und da möchtest du ja eigentlich nur verhindern, dass es deine Tier-1-Admins sind und deine Tier-0-Admins sowieso selbstverständlich.
Genau, ich möchte verhindern, dass Credentials erbeutet werden von einem administrativen Account, der in einem höher liegenden Tier Rechte hat.
Mhm.
Genau.
Dann hieß aber ja im Wesentlichen, du könntest dein Tier 0 mit einer Authentication Policy isolieren und könntest auf Tier 2 verbieten, dass sich Tier 1 Admins anmelden.
Hm.
Mehr wäre es dann auch wieder nicht.
Ja, müsste man sich, glaube ich, mal ganz konkret in der Implementierung mal angucken. Also,
ja, mir kommen solche Ideen auch nie, wenn man sie wirklich brauchen würde. Ist okay.
Ja, genau. Ja, aber klar, Admin-Tiering ist halt wirklich so ein No-Brainer. Ne? Das hast du einfach umzusetzen, egal wie groß deine Umgebung ist. Ne? Und auch sowas wie Credential Guard, das ist auch so ein No-Brainer. Protected Users, das sind Dinge, die sind da, die kosten kein Geld, die muss man halt einfach nur nutzen.
Mhm. Ja, und einfach nur nutzen ist häufig leider auch, ich sag mal, eine Frage, wie offen das IT-Team dafür ist.
Ja.
Ja, also muss man ganz offen sagen, dass das ist meistens schwierig, ne, in den Unternehmen, wo wir das machen. Admins, warum soll man das denn nicht machen? Das muss man erstmal erklären. Man muss die Leute einfach mitnehmen in einem Workshop oder sowas, warum das keine gute Idee ist, sich mit einem Domain-Admin auf einem Client anzumelden.
Ganz naja, einfach. Im Zweifelsfall machst du den Leuten ja auch einfach ihren Workflow kaputt. Ne? Also
ja.
Ich sehe das ja selber häufig genug, wenn du dann siehst, dass die Admins dann als Administrator auf irgendwelchen Kisten anmelden und dann denkst du ja so, okay, warum machst du das jetzt? Ja, was soll ich denn machen? Ne?
Mhm. Ja.
Also das ist halt häufig ganz, ganz häufig einfach so drin und auch diese Aussage, die wir ja häufig hören, ist ja, aber ich muss den User nutzen, weil wenn ich das mit meinem T0-Admin mache, dann geht irgendwas nicht. Okay, dann
genau.
Fehlt dir offenbar irgendein Recht, aber dann muss man sich das anschauen.
Genau.
Weil der Administrator kann halt alles, weil er halt überall Berechtigungen hat.
Mhm,
und wenn ein anderer User diese etwas nicht kann, dann fehlt ihm einfach die Berechtigung. Mhm. Und Berechtigungen sind etwas, das kann man ändern.
Mhm. Genau,
und
da muss man.
Das ist etwas, was halt vielen an der Stelle gar nicht so klar ist.
Genau, und vor allen Dingen kommt dann auch die Frage, was macht man denn so? Den ganzen Tag im Alltag, was für Aufgaben hat man in dem Alltag, was für Systeme sind da involviert, muss man ein sehr genaues Bild von haben, damit das direkt auf Anhieb klappt. Ja, das wird's eigentlich nicht. Ne? Du wirst da deine Accounts erstellen, die werden Berechtigungen bekommen, das wird den größten Teil abdenken und dann gibt's diese eine Software, die du nur alle 3 Wochen mal benutzt. Ja, das muss man dann eben bauen. Ne?
Hm. Genau. Muss man halt mal machen.
Muss man halt mal machen.
So wie man jetzt langsam anfangen sollte, sein Server 2012 Geraffel abzuschalten oder wegzumigrieren, weil 6 Monate noch.
Mhm.
Wusstest du eigentlich, dass
10 Jahre, ne? 2012 war 2.
Ja, also wir haben jetzt, also von Server 2022 oder von Server 2012 bis Server 2022, das ist ungefähr der gleiche Zeitabschnitt wie von Windows NT 3.1 zu Server 2003.
Krass.
Als ich Server 2003 deployed habe, habe ich keine NT31 mehr gesehen. Wenn ich heute ein 2022er deploye, dann sehe ich sehr wohl noch Server 2012, 2012 R2. Mhm. Also ne, Server 2012, 2012 R2, die sind rausgekommen im September 2012 und im Oktober 2013. Das sind jetzt 10, beziehungsweise, ja, es sind jetzt in beiden Fällen 10 Jahre. Mhm. Etwas mehr als 10 Jahre. Ne, und Oktober diesen Jahres ist da halt Ende. Und wer noch nicht angefangen hat, sollte jetzt mal anfangen, mal ein Assessment zu machen, was denn noch so an 2012, 2012 R2 da rumkreucht und fleucht. Weil das Problem dürfte in den allermeisten Fällen auch sein, das sind eben wahrscheinlich nicht die File-Server dieser Welt oder die Print-Server dieser Welt, sondern das sind in der Regel wahrscheinlich irgendwelche Applikationsbüchsen mit irgendwelchen Datenbanken, mit irgendwelchen alten SQL-Server-Versionen und ja, mit Anwendungen.
2008.
Ja, auch das. Und
ja, macht euch aber dran. Es lässt sich nicht aus der Welt reden. Man kann das nicht wegignorieren.
Es wird jetzt wirklich Zeit. Mhm. It's time.
Ich meine, das haben wir jetzt auch bei 2.8 gesagt und selbstverständlich bei 2.3. Und trotzdem sieht man solche Büchsen immer noch da draußen. Aber man muss es wenigstens versuchen.
Ja, das heißt versuchen. Also, was ich nicht verstehe, ist, warum muss man damit immer bis zum allerletzten Tag warten? Also, pass auf, die Kunden, die jetzt 2012 R2, wir bleiben bei 2012 R2, wer das Ding in 2013, 2014, 2015 deployed hat, ja, das Zeug läuft jetzt seit 8, 9 Jahren. Der gleiche Kunde wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch schon 2016 oder 2019 deployed haben.
Ja.
Also warum in Gottes Namen fängt man dann nicht auch irgendwann zeitig an, den alten Scheiß aufzuräumen?
Das stimmt.
Warum muss man dann immer dieses, immer bis ganz ans Ende warten?
Ja, möglicherweise aber auch, wie gesagt, wie du selber schon sagst, ne, Abhängigkeiten von irgendwelchen Software Anwendungen, die einfach jetzt, die wurden irgendwann mal auf 2012 R2 installiert. Das war teuer, diese Installation. Da gab es ein großes Projekt zu, das mal bezahlt wurde. Und das will man jetzt nicht ohne Not schnell nochmal machen. Weißt du, so dass man jede Serverversion mitnimmt, weil es einfach aus diversen Gründen
zum Beispiel sehr teuer ist. Ja, gut, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass man da jede Serverversion mitnimmt. Aber ne, wenn wir in unserer Applikationswelt bleiben, da ist dann halt häufig auch mal eine Datenbank mit dabei, da ist eine Anwendung. Nach 5 Jahren kann man doch mal hingehen und sagen, okay, und jetzt nach 5 Jahren gehen wir mal hin und heben den ganzen Scheiß alle mal auf den aktuellen Stand. Warum wird dann immer gesagt, oh, das ist jetzt, das hat Geld gekostet, das ist jetzt, das läuft jetzt, muss jetzt so bleiben. Das wird jetzt eingefroren. Ich hätte jetzt
was gesagt, das ist so validiert.
Boah. Ja.
Da könnte man sich aufregen.
Ja, weil, also, ich glaube auch viele Leute, die mit dem Argument kommen, das System ist so validiert, haben Validierung nicht verstanden. Aber wahrscheinlich mache ich mir jetzt gerade wieder Feinde mit der Aussage, aber egal. Nee, weil das, du hast natürlich jetzt auch noch bei vielen Kunden, die viele 2012er im Einsatz haben, auch so eine riesige Bugwelle einfach an System, die du anpacken musst. Und du musst halt auch wieder Hersteller involvieren und das kostet alles wieder Zeit und es ist jetzt noch ein halbes Jahr, ja. Mhm. Und das ist halt auch immer dann, oder das sowas läuft halt auch immer dann Gefahr, auch einfach verschleppt zu werden, weil es kommt dann irgendwann im Oktober der Tag, jetzt ist Support abgelaufen und wenn die Leute fällt, das Zeug läuft ja einfach weiter. Das ist ja super.
Das geht ja gar nicht aus.
Das geht ja gar nicht aus, das geht ja gar nicht kaputt direkt. Ja,
und 2 Wochen später hast du einfach vergessen, dass da was war.
Genau. Dann kann das ja einfach noch ein paar Wochen so weiterlaufen.
Ja,
ein paar Monate oder ein paar Jahre.
Ja.
Plus,
wie die ganzen 2.8er, die noch
da muss man auch sagen, das war vielleicht nicht der klügste Zug von Microsoft. Microsoft ist ja immer wieder hingegangen und hat bei gravierenden Sicherheitslücken auch alten Scheiß wieder gefixt. Mhm. Ich hätte das nicht gemacht. Ja, dann hätten nennenswerte Teile der Welt gebrannt. Aber das ist wie bei einem Waldbrand, wo heute noch Holzkohle steht, kommen morgen wieder zarte Pflänzchen und in ein paar Jahren erinnert nichts mehr an diesen Waldbrand. Das manchmal ist richtig muss poetisch. Man Dinge, manchmal muss man Dinge vielleicht auch einfach abbrennen lassen. Wir reden jetzt nicht von mutwilliger Brandrodung, ja, aber wenn etwas Feuer gefangen hat, dann muss man es vielleicht auch einfach kontrolliert abbrennen lassen. Ja, zieh eine Schneise um den Rest deiner Maschine, sag, okay, das Ding ist jetzt einfach, es brennt, es ist in Flammen. Und wenn es abgebrannt ist, dann fangen wir neu und dann wird alles wieder schön.
Das hast du schön gesagt.
Ach. Haben wir einen Aufreger der Woche?
Naja, diese Woche nicht, ne?
Letzte Woche.
Letzte Woche hatten wir Aufreger.
Ist natürlich auch wieder, also wer in Gottes Namen kommt eigentlich auf die Schnapsidee, wichtige Systeme vor einem langen Wochenende zu warten?
Naja, jetzt hätte ich mal gesagt, warten. Warten ist ja jetzt, also so patchen ist eine schlechte Idee. Also patchen ist doof, aber jetzt warten, also im Sinne von, ich guck mal, ob noch alles läuft.
Warten im Sinne von, ich führe Maßnahmen durch, um die Funktion einer Anlage sicherzustellen.
Könntest ja sagen, bei einer Klimaanlage.
Genau, wer in Gottes Namen kommt auf die Scheißidee, vor langem Wochenende eine Klimaanlage zu warten? Und was macht diese Klimaanlage?
Spoiler, es war nicht die IT, ja? Genau. Muss man dazu sagen.
Sie reißt die Hufe hoch.
Ja, pünktlich zum Karfreitag.
Genau. Meint die Anlage, sich selbst kreuzigen zu müssen. Und dann kommt dieser Klimaanlagentechniker, ja, wie Jesus, auf dem Esel dahergeritten, um dann festzustellen, ja, da muss er Teile bestellen.
Ja.
Dumm gelaufen.
Vor dem langen Wochenende.
Ja.
Ja, jetzt vor dem Wochenende halt nicht mehr, ne?
Genau, also ich habe nicht nur geschwitzt, weil ich Fieber hatte, sondern ich habe auch geschwitzt, weil ich immer Angst hatte. Gleich kriege ich hier Meldungen, dass irgendwelche Kisten ausgestiegen
ja.
sind. Also, ne, gut gemeinter Rat. Also, so Wartungen, also dummerweise gerade Klimaanlagen, ich habe das dummerweise schon häufiger erlebt. Ja, eine Klimaanlage läuft.
Ja.
Monatelang, ein Jahr lang problemlos, dann wird sie gewartet und dann ist sie am nächsten Tag im Arsch.
Das erlebt man häufiger, ja?
Das ist wie bei Autos. Du bringst dein Auto zur Inspektion, du holst es ab und einen Tag später stehst du auf der A1 mit einer Motorkontrollleuchte an. Warum? Wartungen sind doch eigentlich dafür gedacht, um etwas zu erhalten.
Ja, und nicht um es kaputt zu machen. Meint man.
Meint man. Sollte man auf jeden Fall nicht vorm langen Wochenende machen. In diesem Sinne. Ich glaube, jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen.
Ja, guck mal. Und dann haben wir auch noch, ich glaube, fast die längste Folge.
Oh, das
Folge.
Dürfte mit fast die längste Folge sein. Genau. Aber jetzt haben wir eh schon wahrscheinlich total überzogen. Ich möchte das nochmal als Anlass nehmen, das darauf hinzuweisen, dass es halt total wichtig ist für die Reichweite dieses Podcasts, wenn ihr uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, auch bewertet. Ja, immer schön 5 Sterne, 5 Muscheln, ich habe keine Ahnung was, aber immer die höchstmögliche Punktzahl geben, weil so funktioniert das mit diesen blöden Algorithmen. Dann werden wir nämlich auch anderen Leuten vorgeschlagen. Ja, das hat man ja häufiger, dass man dann gesagt hat, guck mal hier, du hörst ja diesen und jenen Podcast. Findest du vielleicht diesen auch interessant?
Also hat nichts damit zu tun, ja, also wenn ihr uns Feedback oder auch Kritik hinterlassen wollt,
genau, dann
nicht
könnt
über
ihr das,
Sterne.
Nein, dann könnt ihr das sehr, sehr über unsere Telegram-Gruppe machen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Also ne, die ist auch dafür da, stellt Fragen, gebt uns Feedback, macht Themenvorschläge. Ja, wenn ihr mal ein Thema habt, über das wir reden sollen, lasst was da. Und wenn ihr uns anderweitig finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das per Steady oder auch per PayPal tun. Ich meine, das ist natürlich hier ein Hobbyprojekt, gar keine Frage. Trotzdem wirft das halt immer ein bisschen Kosten ab fürs Hosting oder sonst irgendwas. Da könnt ihr uns auch irgendwie 1 Euro in den Hut schmeißen und helft uns dabei, die laufenden Kosten zu decken.
Ja, wenn ihr so lange zugehört habt heute,
genau,
dass ihr das noch gehört habt.
Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank.
Dass ihr uns immer wieder aufs Neue eine Chance gibt, unseren Quatsch hier zu verbreiten. Aber in diesem Sinne, ich glaube, jetzt sind wir auch durch. Habt eine gute Zeit. Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.